Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die Digitalisierung führt bei Kreditinstituten zu großen Veränderungsschüben, gerade im sogenannten Transaction Banking, das für die Abwicklung sowohl von Wertpapier- und Kreditgeschäft als auch des Zahlungsverkehrs verantwortlich ist. Dr. Imke Jakob leitet seit dem letzten Jahr diesen Bereich bei dem genossenschaftlichen Spitzeninstitut DZ Bank. Mit ihr habe ich über die Veränderungen im Payment gesprochen, vom Bezahlsystem Vero über Stablecoins bis zu einem digitalen Euro. Weitere evolutionäre Sprünge sieht sie durch die neuen Formen der agentischen KI, für die es bereits zahlreiche Use Cases gäbe.
Wir haben jetzt gerade selbst einen ersten Piloten da laufen in der IT-Softwareentwicklung, wenn es darum geht, auch Fehler in Codes und Co. zu finden. Das sieht sehr vielversprechend aus. Das wird schon die Zukunft sein, ne? Also das wird die Zukunft sein, auch bei uns im Privatleben. Ja, wir werden alle mit Agents laufen. Wir haben uns jetzt mal damit angefangen zu beschäftigen. Im Kern eines Bankprozesses, wenn man als neuer Kunde kommt, steht ja der KYC-Prozess. Also wer bist du, was machst du, was tust du so? Und da werden wir jetzt einen Prozess haben, der heißt dann Know Your Agent, also KYA.
Ja, liebe Frau Dr. Jakob, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen in der DZ Bank sein darf. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mich mit Ihnen gerne unterhalten über die Veränderungen in dem Geschäftsbereich, für den Sie im Vorstand dann auch zuständig sind, nämlich Transaction Banking, vielleicht auch mit dem Schwerpunkt Zahlungsverkehr. Fangen wir mal etwas globaler an. Transaction Banking, auf den ersten Blick hat das etwas weniger Glamour-Faktor als andere Einheiten, meint man vielleicht. Wenn wir den Geschäftsbereich mal so etwas aus dem Schatten herausholen, was verbirgt sich darin eigentlich im Kern?
Transaction Banking ist im Herzen die Transaktion. Die Transaktion, das ist das verbindende Element. Und dann ist es ziemlich egal, was dahinter steht. Bei uns Transaction Bank beinhaltet sowohl zum Beispiel das Wertpapierthema als auch das Thema Zahlungsverkehr. Und dem begegnet man ja an ganz, ganz vielen Stellen. Also auch ein Kredit läuft letztendlich über eine Transaktion. Wenn ich Geld anlegen möchte, brauche ich eine Transaktion. Von daher, egal wo, man begegnet immer dem Thema Transaktion, ist natürlich das Geschäftsfeld mit den großen Zahlen. Das sind die Milliarden an Transaktionen, die dann so über die Maschinen laufen. Das ist aber, auch wenn es manchmal so ein bisschen operationslastig ist, technisch, ist ja also viele Prozesse, viele Maschinen, ist das doch eines der innovativsten Geschäftsfelder, weil es eben so technologiegetrieben ist. Wenn man sich anguckt, was an großen technologischen Trends da steht, dann redet man über AI, über Blockchain, DLT etc. Und die alle haben immer Auswirkungen auf Transaction Banking und Transaction Banking wiederum formt auch diese Trends. Mhm. Von daher vielleicht ist es so ein bisschen Glamour auf den zweiten Blick, könnte man meinen.
Ja. Welche Leistung erbringt der Bereich für Ihr Haus selbst und für die genossenschaftliche Gruppe, würde mich interessieren. Wickeln Sie also auch für den Verbund insgesamt ab?
Wir wickeln den Zahlungsverkehr für den Verbund ab und das Gleiche gilt auch auf der Wertpapierseite zusammen mit unserem Partner der DBP an der Stelle. Wir entwickeln das Produkt, also wenn man Zahlungsverkehr nimmt, wir entwickeln das Produkt. Da gibt es ja auch Produktinnovationen, zum Beispiel Request to Pay ist so eines der neueren Themen. Dann bringen wir das auch an die Volks- und Raiffeisenbanken und an die Endkunden. Das heißt, ich habe auch Vertrieb. Also wir sind ein Marktbereich mit kompletter Ertragsverantwortung. Dann wickeln wir das ab. Und haben natürlich dann noch entsprechend die Risiken, die wir managen müssen, wenn zum Beispiel mal ein System ausfällt etc.
Ja, und um mal ein Gefühl für die Größe zu bekommen, wie viele Mitarbeitende sind dort tätig und inwiefern trägt der Bereich zum Gesamtergebnis der Bank bei?
Also es ist ja, wie gesagt, Geschäftsführer so der großen Zahlen. Wir haben 11 Milliarden Transaktionen, die bei uns über die Maschinen laufen. Wir haben mehr als 7 Millionen Kreditkarten, mehr als 400 Milliarden, die bei uns in der Verwahrstelle liegen. Das sind erstmal die großen Zahlen, mitarbeitermäßig. Und zum Geschäftsfeld gehört auch die VR Payment und die Reisebank zum Beispiel. Liegen wir bei über 1500 Mitarbeitenden. Vom Beitrag her, das ist ein sehr solides Geschäftsfeld. Wir haben wenig Auswirkungen vom Kapitalmarkt, also auf der Verwahrstellenseite. Genau. Also auf der Wertpapierseite schon, auf der klassischen Zahlungsverkehrsseite ehrlich gesagt nicht viel. Da schwingen wir eher mit, wenn es um die wirtschaftliche Situation in Summe geht. Also wenn die Leute zu Weihnachten weniger einkaufen, dann sehen wir es natürlich in den Transaktionen. Wir wachsen so immer 3-4% pro Jahr, was so mit Markt ist, und liefern so 150 Millionen Ergebnisbeitrag. Also von daher sehr, sehr stabil und so ein bisschen, man könnte sagen, der Backbone auch vom Ergebnis her so einen guten Sockelbetrag liefert.
Wenn man jetzt mal auf den Zahlungsverkehr schaut, den Sie schon erwähnt haben, da hat man den Eindruck, in den letzten Jahren gibt es da so einen der stärksten Transformationsprozesse, den wir überhaupt erlebt haben, von innovativen Bezahlsystemen bis hin zu digitalen Währungen. Fangen wir mit dem Bezahlen an. Mhm. Die Kreditwirtschaft hat sich lange Zeit bemüht, bei Online-Zahlungen PayPal eine Alternative entgegenzusetzen. Das hat, um es vorsichtig zu sagen, nicht so richtig funktioniert. Jetzt ist man mit Vero am Start. Wie läuft es dort?
Also PayPal ist ein deutsches Phänomen, muss man sagen. Also wenn ich mit meinen europäischen Kollegen spreche, auch über Vero oder Vero, je nachdem, wie man es aussprechen will, ist PayPal bei denen eigentlich gar nicht so das Thema, sondern die sind prominent im deutschen Markt und für PayPal ist der deutsche Markt der zweitgrößte und bedeutendste Markt, den die haben. Vero läuft sehr, sehr gut. Wir haben über 50 Millionen Nutzer europaweit. Es gibt ja so gewisse Expansionsstrategien. Also es kommen immer mehr Banken on board. Also in Deutschland zum Beispiel Revolut, Commerzbank hat gerade veröffentlicht, dass sie ja doch zu Vero kommen, worüber wir uns sehr freuen. Und da gibt es auch eine relativ lange Pipeline an Mitgliedsanträgen in Richtung EPI. Von daher also auf der Bankenseite sehr gut. Dann hat man das Thema Produkte und Kanal. Da sind wir dabei, in Richtung E-Commerce immer mehr Händler anzuborden. Also jede Woche kommen neue Händler hinzu. Und der nächste große Schritt wird sein, wenn wir E-Commerce verlassen, das heute geht, und in Richtung stationären Vertrieb gehen. Also wenn ich dann mit Vero im Supermarkt einkaufen kann. Das ist das Nächste, was auf der Produktseite ansteht. Und dann gibt es ja die geografische, also wenn man so klassisch, in welche Richtung möchte man wachsen, geht, fehlt ja die geografische Komponente. Da kam jetzt ja gerade das Announcement der European Payment Alliance raus. Das heißt, Stichwort Interoperabilität. Das ist ja so ein Wort, da sage ich bei meiner Tochter immer im Galgenrätsel, wenn ich gewinnen möchte, dann nehme ich das. Das ist nichts anderes als mit Bizum, Bankomat, die vergleichbar sind zu Vero, eine Kooperation zu haben. Das heißt, dass ich als Vero-Nutzer in Spanien, wo es Bizum gibt, entsprechend zahlen kann. Und damit geht dann die Zahl von Vero mit 50 Millionen Nutzern direkt auf 120 Millionen, weil ich damit dann die Länder Spanien, Italien und auch die Nordischen entsprechend gleich mit dabei habe. Mhm. Weil der Grund oder der Gedanke von Vero bzw. EPI ist ja die europäische Souveränität. Und entsprechend war uns das auch als Shareholder extrem wichtig, dass wir da noch enger zusammenwachsen.
Das ist sicherlich eine Motivation, aber was ist denn für den Durchschnittskunden so der wichtigste Nutzen, den man bei Vero hat, gegenüber alternativen Lösungen, die sich ja auch schon gut eingespielt haben?
Die sind sehr gut eingespielt. Also der Markt ist ja erstmal verteilt, ne? Von daher braucht man etwas, was wettbewerbsfähig ist, was Mehrwert ist. Weil diese politische Komponente, europäische Souveränität und Co. ist für das politische Ich extrem wichtig. Und da würden wahrscheinlich auch alle einen Haken dran machen. Aber deswegen sein Verhalten zu ändern, steht ja immer noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Also von daher muss es wettbewerbsfähig sein. Wir brauchen die Mehrwerte. Die Mehrwerte von Vero sind eigentlich drei Stück. Erstens, es geht direkt aufs Konto. Heißt, für einen Kunden, ich habe alles an einem Ort. Das heißt, ich sehe alles auf meinem Konto und habe nicht die anonymen Überweisungen von, beziehungsweise da schon die an Kreditkarte gehen, die an PayPal gehen und Co., wo ich immer nicht weiß, was das eigentlich war. Ich habe dann eine Abbuchung von 40 Euro und frage mich, was das war. Oder ich will gucken, was die Lego-Bauwelt für meinen Sohn zu Weihnachten gekostet hat, dann muss ich mich erstmal daran erinnern, mit welchem Bezahlmittel ich das eigentlich bezahlt habe. Das heißt, direkt aufs Konto mit der kompletten, und das ist der zweite Punkt, mit der kompletten Sicherheit, die dahinter steht. Das läuft in Echtzeit und ich habe den Datenschutz, wie es in europäischen Banken Standard ist, ohne dass es da andere Maßstäbe gibt. Wir als EZ-Bank sind EZB-reguliert. Entsprechend ist da auch die Sicherheit ganz, ganz groß geschrieben. Das ist der zweite Vorteil. Der dritte Vorteil ist, jemand wie ich, der sehr auf Babysitter und Co. angewiesen ist, kann Vöjo nutzen, ab wenn die Leute 14 sind. Das heißt, es ist für Jugendliche möglich. PayPal zum Beispiel ist ja nicht ab 14, sondern da muss man, ich glaube, 16 oder 18 sein.
Das alles kostet was. Von daher die Frage, was muss die Kreditwirtschaft in Vöjo investieren und muss das nicht am Ende eben auch wieder der Kunde tragen?
Na, für uns ist es eine Möglichkeit, in etwas zu investieren, wo wir sonst eh rein investieren hätten, aber unter der Nutzung von Skaleneffekten mit unseren europäischen Partnern. Zahlungsverkehr ist etwas, was immer mehr in Richtung Commodity geht. Wo es darum geht, dass es läuft, wo aber trotzdem ein ganz, ganz großes Innovationspotenzial herrscht. Da kann ich jetzt als EZ-Bank, und wir sind der größte Zahlungsverkehrsabwickler, kann ich jetzt alleine rein investieren. Viel schöner ist es doch, wenn ich das mit Partnern mache. Jede Plattform ist nur so gut wie das Geld, was ehrlich gesagt reingeschossen wird. Und je mehr Spieler ich habe, die in eine Plattform rein investieren, desto besser ist wiederum die Plattform. Von daher ist es etwas, was wir eh gemacht hätten. Da kommt keine Zusatzaufwände, die wir dann an Kunden weiterverrechnen. Das ist eigentlich das Gegenteil der Fall, weil es uns extrem viel Geld spart. Deswegen ist es auch aus Händlersicht so attraktiv, weil es so relativ günstig ist. Man darf ja nicht vergessen, dass viele der amerikanischen Spieler ihre Zahlungen im Ausland abwickeln. Heißt, das muss immer durch komplette Sanktions- und Embargo-Prüfung durchlaufen. Und dann wird es ehrlich gesagt teuer. Und deswegen ist es auch für die Händler an der einen oder anderen Stelle so teuer. Wenn man mal rechnen würde, das, was die Händler sparen durch Vöjo im Vergleich zu anderen Bezahlmethoden und davon nur die Hälfte ihrer Ersparnis an den Kunden weitergeben würden, dann hätten sogar alle gewonnen und der Kunde würde signifikant weniger zahlen müssen.
Gibt es trotzdem irgendeine Investitionssumme, die Sie nennen können?
Das ist quasi das, was wir im Moment als Shareholder in Richtung EPI kapitalisieren, also was wir da an Kapital reingeben. Das sind dann, in Summe sind es dreistellige Millionenbeträge, das ist aber alles nach Plan, also läuft jetzt nichts Außerplanmäßiges.
In den letzten Jahren haben die amerikanischen Kartenanbieter Mastercard, Visa-Card immer stärker an Bedeutung gewonnen. Auch wenn hierzulande eben die Girokarte noch am stärksten benutzt wird. Sind diese Unternehmen, die ich genannt habe, eigentlich mehr Partner oder Konkurrenten der Banken oder beides?
Beides. Also vielleicht noch einen Schritt zurück zu Karten. Das ist ja ganz interessant, wenn man über Karten spricht. Wir haben die Girokarte, wir haben Debitkarte, die oft Co-Badge zum Beispiel mit Mastercard oder Visa laufen. Und es gibt die klassischen Kreditkarten. Dem Kunden ist das ja oft, ehrlich gesagt, relativ egal. Die wissen ja den Unterschied auch gar nicht. Da kommt auch oft noch das Wort EC-Karte vor, muss man sagen. Und die wollen ja eh, ein Kunde möchte ja nicht bezahlen, der will ja was kaufen. Und ihm ist das Kaufen, das Bezahlen ist ja so die Pflicht. Die genannten Unternehmen, also Mastercard und Visa, sind Partner. Und wir haben eine ausdefinierte Kreditkartenstrategie. Die sind natürlich aber auch Konkurrenten, wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Vöjo geht. Weil es ist natürlich, und das ist dann der Case insbesondere für zum Beispiel die französischen Banken, die sehr viel schwerer auf der Kreditkartenseite sind, als wir jetzt in Deutschland. Die sagen, für die ist Vöjo schon ein Antritt, um so ein bisschen vom Tropf der Kreditkartenunternehmen loszukommen. Wir haben beides, wir arbeiten auch mit beiden zusammen, bewusst, um uns da zu diversifizieren. Und es sind auch gute Partner, insbesondere auch auf der Mehrwertseite, was wir unseren Kunden anbieten können, brauchen wir auch Mastercard und Visa. Aber natürlich ist das manchmal so ein Ring um Partnerschaft versus Konkurrenz. Mhm. Ja.
Diese Kartenunternehmen, ebenso wie PayPal, wenden sich immer stärker dem Thema Stablecoins zu. Mhm. Manche sagen auch schon, es wird einen Stablecoin-Boom in nächster Zeit geben. Wie ist Ihr Blick darauf? Werden diese Stablecoins auch durch das, was es in den USA eben jetzt als Politikrichtung gibt, eine ernstzunehmende Alternative im Währungsbereich?
Es gibt wahrscheinlich im Moment keine Konferenz oder Zusammenkunft der Finanzindustrie, wo man nicht über Stablecoin spricht. Fairerweise war das bei Themen wie Blockchain und Co. auch der Fall. Stablecoins haben eine Berechtigung und wir werden uns mit Stablecoins auseinandersetzen müssen und tun wir auch, weil Stablecoins da sind und auch nicht weggehen. Haben die jetzt schon die Größe, wie sie haben können? Nein, auf keinen Fall. Es ist ein sehr US-Dollar-dominierter Markt, die das jetzt auch nicht umsonst machen. Ne? Also es geht um die auch um eine politische Agenda, um die Durchsetzung des Dollars, insbesondere in nicht dollarisierten Ländern, also da, wo man auch keinen Zugang zum US-Dollar zum Beispiel hat. Und die Europäer sind jetzt so ein bisschen aufgewacht. Wir haben lange darüber in der europäischen Finanzbranche gesprochen, haben uns ein bisschen schwer getan, uns da zu sortieren. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, Forge von der SocGen zum Beispiel. Wir selbst sind gerade Qivalis beigetreten. Das ist ein Konsortium zusammen mit unter anderem der ING, aber auch der DEKA, wo es darum geht, den euro-basierten Stablecoin zu entwickeln bzw. aufzulegen mit entsprechenden Use Cases dahinter. Im Transaction Banking, wenn man jetzt das nochmal auf Zahlungsverkehr sich anschaut, ist ein Thema, das ist für uns fairerweise nicht relevant. Da geht es um Stablecoins für Märkte, die sogenannten Unbanked Markets, also die eigentlich keinen Zugriff auf ein Konto haben. In den Märkten sind wir als DZ Bank und Genossenschaft Finanzgruppe fairerweise nicht aktiv. Das zweite Thema ist natürlich schon das Thema Auslandszahlungsverkehr. Im Moment etwas, wo, glaube ich, alle sich einig sind, dass die User Experience durchaus noch verbesserungswürdig ist. Und auch der Ablauf in Summe noch so ein bisschen clunky an der einen oder anderen Stelle ist. Da kann der schon eine Rolle spielen. Fairerweise kommt er halt im Moment, also der steht ja in Konkurrenz zu den Tokenized Deposits eigentlich, also auf der Einlagenseite. Wenn man mich jetzt fragt, sag ich mal, auf der einen Seite bekomme ich vielleicht noch ein bisschen Zinsen, spielt die Zukunft schon eher auf der Tokenisierung der Einlagenseite, hängt aber davon ab, welche Yields quasi auf den Stablecoins draufgelegt werden. Aber ja, Stablecoins ist ein Thema. Spätestens wenn man vom Aufsichtsrat gefragt wird, sollte man am besten mal eine Antwort parat haben. Aber es wird uns nach vorne begleiten und ich bin froh, dass wir jetzt auch mit Qivalis da den richtigen Schritt gegangen sind.
Mhm. Welche potenziellen Gefahren sehen Sie denn dort bei diesem Thema?
Na, ist natürlich trotzdem etwas, was in Richtung Krypto geht, kommt ja auch insbesondere aus dem Krypto-Bereich. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, wenn jetzt da große Gelder hingehen, beziehungsweise insbesondere auf einmal abgezogen werden. Und dann sind es die ganz klassischen Gefahren, die man hier hat bei eher digitalen Währungen, Stichwort Fraud und Co. Das sind aber dann ehrlich gesagt keine neuen Risiken.
Aber mit Abzügen meinen Sie, diese Währungen haben ja bestimmte Deckungsassets, also zum Beispiel Staatsanleihen. Richtig. Oder eben etwas anderes. Ja. Und da ist Ihre Sorge, dass Anleger das abziehen könnten von den Gesellschaften, die diesen Stablecoin ausgeben?
Genau, also wenn ich dann den Stablecoin nehme und den dann quasi in einem direkt versuche zu liquidieren, dann kann es unter Umständen schwer werden. Also so ein Bankrun auf Stablecoins, wenn man so möchte. Mhm. Das sind natürlich neue Risiken, die wir sonst nicht haben. Mhm. Aber gegeben, dass der Stablecoin ja insbesondere an Staatsanleihen gekoppelt ist, zumindest in den USA, ist das natürlich erstmal auch eine sichere Angelegenheit.
Mhm. Eng damit zusammenhängt ja die Frage digitaler Euro. Mhm. Das ist ein offizielles Projekt, unterscheidet sich insofern von diesen Stablecoins der EZB. Wo stehen wir im Moment bei diesem Projekt, digitaler Euro?
Eine Frage, bei der es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Antworten gibt.
Fangen wir an, es zu sortieren.
Digitaler Euro, wenn wir jetzt auf die Privatkundenseite vielleicht erstmal schauen. Also und dafür ist ja der digitale Euro, so wie er im Moment auch in den Medien ist, erstmal vorgesehen. Offiziell ist geplant seitens Bundesbank und EZB, dass es dann eine Pilotierung geben soll dass man jetzt in die Entwicklung startet.
Und 29 den einführt, oder?
Das ist das, was man lesen kann. Genau. Genau. Ob und wie das kommt, wird man schauen. Wir sind da mit der DEKA und den anderen deutschen Banken, glaube ich, einer Meinung, dass wir sagen, uns fehlt noch so ein bisschen die Fantasie, welches Problem der digitale Euro lösen soll, das nicht jetzt schon durch privatwirtschaftliche Initiativen angegangen bzw. gelöst ist. Wir kommen natürlich aus einem auch gewissengetriebenen Ressourcenengpass. Es gab ja gewisse Schätzungen, ob und wie viel eine digitale Einführung die Banken kosten wird. Da reden wir auch für uns und für die genossenschaftliche Finanzgruppe von relativ hohen dreistelligen Millionenbeträgen, die uns dann an der einen oder anderen Stelle lahmlegen und wir entsprechend nicht die Innovation so vorantreiben könnten, wie wir es wollen würden, weil wir dann diese Doppelinvestition haben, weil wir investieren ja trotzdem weiter in Vero, weil das läuft ja und das funktioniert und wir haben da 50 Millionen Kunden drauf, also eine Welt ohne Vero wird es ja nicht geben.
Ist es denn aber ein Gegensatz, um das mal dazwischen zu fragen?
Das wird von der Ausgestaltung des digitalen Euro abhängen. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben mit Vero eine App und der digitale Euro hat eine App, dann werden wir uns beim Kunden kannibalisieren, weil also die Willenskraft des Kunden, sich verschiedene Apps für Bezahlen, Methoden bzw. Verfahren zu haben, ist ja endlich. Das ist schon ein Thema, was wir uns angucken. Es hängt aber von der Ausgestaltung des digitalen Euros ab, in welche Richtung der geht.
Aber Vero ist doch eigentlich, sagen wir mal, ein Bezahlsystem. Mhm. Der digitale Euro, sagt ja schon der Name, eine Währung. Mhm. Inwiefern kann es da überhaupt zu Konkurrenz kommen? Man würde doch vermuten, in meinem Wallet, zum Beispiel Vero, habe ich verschiedene Dinge, so auch den digitalen Euro. Mhm. Aber warum Konkurrenz?
Weil wenn dann der digitale Euro zum Beispiel eine eigene App hätte, dann hätte ich eine digitale Euro-App und eine Vero-App und dann hätte ich quasi schon eine Konkurrenz. Für Banken ist natürlich der digitale Euro auf der Liquiditätsseite schon etwas, was wir uns genau angucken werden müssen, sollte er so kommen, weil es darum geht, wie viel der Einlagen bzw. Kontobestände denn auf ein separates Konto bei einer EZB gehen würden, die uns dann fehlen würden. Wenn man das nach oben offen lässt und angenommen, die EZB würde sogar noch auf die Idee kommen, da Zinsen draufzulegen, dann fehlen uns die Einnahmen. Dann reden wir gar nicht über digitalen Euro oder Vero, sondern wir reden über die Kreditvergabemöglichkeiten von Banken, die dann plötzlich im Risiko ist. Also das ist und deswegen hat der weitreichende Auswirkungen und deswegen sind wir da auch so wortlaut und wortstark unterwegs.
Da sind jetzt 3.000 Euro zum Beispiel im Gespräch.
Oder 500, genau.
Aber das ist dieses Haltelimit, was Sie...
Genau.
Aber vielleicht auch noch mal zwei Fragen. Gibt es denn ein Vorteil, den Sie sehen für den Privatkunden, der im Moment mit den Währungen, die wir haben, nicht darstellbar ist? Das wäre das Erste. Und das Zweite wäre, man könnte die Dinge auch umdrehen und könnte sagen, warum beginnt man nicht mit dem B2B-Bereich?
Also Vorteile wären sicherlich, wenn man es schafft, so eine Offline-Variante herzustellen. Das gibt es im Moment nicht. Wir haben in Spanien, gab es ja diesen großen Stromausfall, der auch viel durch die Medien ging. Da ist natürlich alle digitale Bezahlverfahren kommen dann ziemlich direkt logischerweise zum Erliegen, weil gibt's ja in dem Moment nicht. Das sind, glaube ich, schon Cases, die sinnvoll wären.
Solange Ihr Handy noch funktioniert.
Solange das Handy noch funktioniert. Insbesondere auch logischerweise zum Beispiel von den Ländern, die sehr nah im Osten sind, angefragt werden. Also die skandinavischen Länder zum Beispiel sagen, das ist etwas, was ihnen wirklich Mehrwert bieten würde. Damit könnte man anfangen. Man könnte auch sagen, die EZB, Stichwort Stablecoins, guckt und geht da quasi einen strukturierten Ansatz an. Das sind, glaube ich, schon Mehrwerte, die man sich angucken kann. In Richtung Kundensegmente, also jetzt den digitalen Euro für B2B, also für kleinen Gewerbetreibende, den würde ich jetzt nicht gehen, den Schritt.
Muss ich Kleingewerbe treiben? Kann ja
genau,
kein Unternehmen, oder?
Genau, also es gibt ja den Ansatz und das läuft aber schon, Stichwort CNBC, das ist auf der Wholesale-Seite, also Firmenkundenseite. Das ist etwas, wo, glaube ich, auch alle sagen, das macht Sinn. Mhm. Das macht Sinn, da gibt es zwei Projekte, die auch von der EZB laufen. Das ist so eine Brückenlösung, heißt auch passenderweise Prontis. Und dann die eher langfristige Lösung, das ist Abia. Das ist etwas, wo, glaube ich, jeder unterschreiben würde, dass das Sinn macht. Und es ist auch etwas, was Mehrwert liefert. Deswegen machen wir da auch zum Beispiel total gern.
Aber man hat sich ja so in der Öffentlichkeit zumindest als EZB doch ziemlich stark fokussiert auf den Privatkunden und will den sozusagen beglücken mit der neuen digitalen.
Das ist so, oder? Das ist so, ja.
Sie haben eben gesagt, Offline-Lösung. Und dann kommen wir vielleicht nochmal zu dem Thema Bargeld. Die Bargeldzahlungen haben in Deutschland generell stark abgenommen, klar, wie in anderen Ländern auch. Das wird auch noch weiter so gehen. Aber gibt es denn Bezahlsituationen, für die Ihrer Meinung nach Bargeld immer noch als Zahlungsmittel akzeptiert und verfügbar sein sollte?
Also wir haben ja mit Corona gab es ja so einen Sprung nach unten, was Bargeldnutzung anging. Und dann hat ja jeder gesagt, und jetzt stirbt Bargeld aus. Was man schon gesehen hat, fairerweise, ist, dass der Rückgang dann sich wieder normalisiert hat. Also er geht zurück, aber jetzt bei weitem nicht so schnell, wie man vielleicht damals dachte. Wo man dachte, genau. Also wir sind wieder bei, ich glaube, das sind so 2-3 Prozentpunkte, die es darunter geht. Das ist immer noch langsam und deswegen wird das noch lange dauern. Wenn wir jetzt alle sagen, es gibt hoffentlich keine nächste Pandemie, die uns wieder dazu bringt, irgendwie nichts anfassen zu wollen. Also von daher, glaube ich, ist das sehr, also schrittweise, aber das wird noch dauern und wer weiß, wer von uns das erlebt. Ja. Was sind die Cases? Das ist der Kunde entscheidet, muss man sagen. Gibt es jetzt den Case für Bargeld? Ehrlich gesagt nicht, selbst weil es nicht den Grund gibt. Es gibt ja auch durchaus Länder, wenn man jetzt Urlaub in Schweden macht, dann wird man wunderbar mit seinem Camper durch Schweden fahren können, ohne eine einzige Krone zu haben. Das heißt also, es geht ja ohne. Nichtsdestotrotz kennt es jeder, diese Schilder, wenn man irgendwo in einen kleinen Kiosk geht oder so, die da heißen, nur Bargeld bitte. Andererseits gibt es jetzt auch die Ersten, die sagen, nur Karte bitte. Von daher sieht man da, glaube ich, schon so einen leichten Wandel. Was sich natürlich ändern wird, ist insbesondere auch das Thema finanzielle Bildung. Also wenn man sich anguckt, wie Kindern heute in der Grundschule das Thema Geld erklärt wird, dann läuft das mit Münzen und Scheinen. Wenn wir Bargeld nicht mehr haben, dann müssen wir da neue Wege finden, denen auch die Größe und Bedeutung von Geld klarzumachen. Das ist eine interessante Fragestellung, die uns alle beschäftigen wird.
Wenn überhaupt finanzielle Bildung vermittelt wird, das sind ja zwei Aspekte.
Das stimmt allerdings, ja.
Ich kann jetzt den fachlichen Gesprächsteil nicht abschließen, ohne nochmal zu einem der wichtigsten Transformationstreiber in dieser Zeit zu kommen. Klar, das ist AI. Mhm. KI. Bei Ihnen ist das auch natürlich ein Riesenthema. Mhm. Welche Use Cases, um es mal so ein bisschen plastisch zu machen, haben Sie denn in der letzten Zeit besonders beeindruckt? Wäre meine erste Frage. Und das zweite, hat das mehr revolutionären Charakter oder ist das mehr Evolution?
Na, Use Cases. Jetzt war ja gestern die Abschlussfeier bei der Olympiade und da hat man ja immer ein Dauerthema ist ja immer das Doping-Thema. Wenn man das auf Banken bezieht, dann ist es ja so ein bisschen wie Fraud. Wir kämpfen gegen Fraud und Fraud wird immer besser und Fraud nutzt AI und entsprechend brauchen wir AI, um gegen Fraud zu. Und das ist ein bisschen wie so ein Dauerrennen.
Hase-Igel,
man ist aber immer so einen Schritt hinterher, muss man sagen. Und ich denke mal, so müssen sich wahrscheinlich diese Anti-Doping-Agenturen auch fühlen. Das ist aber schon echt spannend, was es da gibt. Also auf beiden Seiten, muss man aber fairerweise sagen. Dann wir selber nutzen das AI insbesondere im Bereich Sanktions- und Embargo-Screening, was wir fairerweise ohne AI auch gar nicht mehr schaffen würden. Das ist so das Zweite. Spannend finde ich ja insbesondere auch alles, was so in Richtung Vertrieb geht, Vertriebsunterstützung und Co., was einfach da auch nochmal den Mehrwert für den Kunden nach vorne stellt. Von daher, das sind schon sehr spannende Themen. Ist das jetzt eine Revolution oder Evolution? Ich hätte gesagt, ganz klar eine Evolution, weil es schrittweise stattfindet. Wir beschäftigen uns jetzt auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema, man hat angefangen, so strategische Grundlagen zu machen. Man braucht erstmal eine AI-Strategie. Was wollen wir nicht? Wollen wir AI selbst laufen lassen oder sagen wir, es gibt trotzdem noch ein Human in the Loop, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir Use Cases, auch sehr viele. Wir haben so eine eigene ChatGPT für die DZ-Bank gebaut, der in so einer Einbahnstraßenlogik auch online angebunden ist. Aber sehen wir jetzt schon, dass es quasi unser Arbeitsalltag grundlegend revolutioniert hat, nicht? Also ich selbst nutze es auch sehr, sehr viel und ich habe meine Effizienzgewinne, insbesondere wenn ich E-Mail schreibe, auf dem Weg zum Kunden bin, mir Branchentrends geben will und Co. Aber ich nutze diese Zeit dann, also ich finde, für Tätigkeiten, die für mich dann wertstiftender sind. Das sind aber immer noch inkrementelle Gewinne, die wir da haben. Das wird sich nach vorne gerichtet schon noch ändern. Ich glaube, wir werden schon große Effizienzgewinne sehen, die wir aber auch dazu nutzen werden, um einfach Sachen noch andere Sachen, noch weitere Sachen anzugehen, weil man einfach mehr Kapazitäten für Change damit produziert.
Es ist ja sozusagen die neue Welle, das agentische KI. Sehen Sie da schon die Einsatzmöglichkeiten?
Wir haben jetzt gerade selbst einen ersten Piloten da laufen, in der IT-Softwareentwicklung, wenn es darum geht, auch Fehler in Codes und Co. zu finden. Das sieht sehr vielversprechend aus. Das wird schon die Zukunft sein, ne? Also, das wird die Zukunft sein, auch bei uns im Privatleben. Ja, wir werden alle mit Agents laufen. Wir haben uns jetzt mal damit angefangen zu beschäftigen. Also im Kern eines Bankprozesses, wenn man als neuer Kunde kommt, steht ja der KYC-Prozess. Also wer bist du, was machst du, was tust du so? Und da werden wir jetzt einen Prozess haben, der heißt dann Know Your Agent, also KYA. Weil also wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir dann hauptsächlich mit denen auch interagieren.
Glauben Sie oder sehen Sie nicht auch die Gefahr, noch größer als bei der Lösung, die wir in den letzten 2, 3 Jahren gesehen haben, dass diese Agenten nicht mehr beherrschbar sind, dass die also untereinander sich so weiterentwickeln, dass letztlich keiner mehr eingreifen kann?
Es gibt ja mittlerweile schon so Netzwerke, finde ich ja sehr faszinierend, wo sich das ist so ein bisschen Social Media für Agents, wo es Plattformen gibt, wo der Mensch nur zugucken darf, aber sich nicht beteiligen darf, wo sich die Agents untereinander unterhalten. Ja, mega faszinierend. Ist das jetzt unkontrollierbar? Das ist unsere Aufgabe, das sicherzustellen. Insbesondere fairerweise auch im hochregulierten Bereich wie im Bankenbereich. Aber wenn man den mal verlassen würde, ist das wahrscheinlich schon eine der Herausforderungen, die wir gemeinsam haben. Ich glaube aber, wir dürfen darüber und über die Angst vielleicht, die es an der einen oder anderen Stelle gibt, die dann die Evolution nicht bremsen. Weil es gibt einfach viele Vorteile. Und wahrscheinlich hat sich jeder mal die Frage gestellt. Als die Computer damals kamen, haben sich vielleicht die Menschen damals genau die gleiche Frage gestellt. Entsprechend müssen wir nur gemeinsam gucken, dass wir uns da, glaube ich, gut nach vorne aufstellen.
Aber wenn es ein Szenario gibt, wo nur noch Agenten überwachen können, dann läuft die Kontrolle möglicherweise ins Leere. Also da sehe ich im Moment zumindest, Stand heute, schon auch gewisse Gefahren, wie wir sie in der Dimension bisher noch nicht hatten. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Werturteil.
Das stimmt natürlich. Was wir schon haben, ist im Moment dieses Human in the Loop. Das heißt also, wenn wir sagen, Know Your Agent, dann steckt bei uns da auf der Know-Seite, auch wenn er gegenüber der Agent ist, ist bei uns auf der Know-Seite immer noch auch der Mensch mit involviert. Weil es natürlich auch gewisse Themenbereiche gibt, wo man sagt, da braucht man die menschliche Intelligenz auch ehrlich gesagt einfach dahinter.
Zum
Zum Glück. Sonst wäre es für uns alle ein bisschen ungünstig, würde ich sagen.
Persönliche Fragen 2, 3. Sie haben BWL studiert. Was war die Motivation und hätte es für Sie auch eine Alternative gegeben?
Als ich Kind war, wollte ich immer Medizin studieren. Habe auch mein großes Latinum und alles gemacht. Dann habe ich mich aber irgendwann damit beschäftigt, wie so ein Medizinstudium abläuft und dachte, boah, das wird aber schwer für mich. Sowohl was Länge anging, als auch fairerweise meine limitierte Expertise auf dem Bereich der Physik und Chemie. Und von daher habe ich dann davon Abstand genommen und dann dachte ich, BWL schadet nie, ehrlich gesagt.
Ist nicht verkehrt.
Und bin so dann bei BWL gelandet. Ja.
Von welchen Erfahrungen bei McKinsey, da waren Sie eine Zeit lang, zehren Sie heute noch und warum haben Sie Ihren beruflichen Weg dort nicht fortgesetzt?
McKinsey ist eine Schule, bei der man unfassbar viel lernt. Und zwar insbesondere Problemlösungskompetenz. Dieses Problem in Teilprobleme zu zerlegen. Situation, Complication, Solution. Das hilft einem in vielen Lebenslagen, nicht nur beruflich. Und das nimmt man für sich einfach
Schule fürs
mit.
Leben.
Das ist eine Schule fürs Leben und das nimmt man auf und das hilft einem einfach weiter neben irgendwie Excel, PowerPoint und alles. Aber das ist, glaube ich, so die Denkweise, die
Strukturierungskompetenz.
Strukturierungskompetenz, die man da so aufsaugt. Warum bin ich da weg? Ich habe ja meine Karriere angefangen bei der Deutschen Bank. Das heißt, ich bin so ge geborenes Corporate-Kind eigentlich, was so in Corporate-Kulturen groß geworden ist. Und bin dann so den eigentlich nicht so populären Weg gegangen, erst in der Industrie zu arbeiten und dann zu McKinsey. Und dann war irgendwann die Zeit, ich war dann im dritten Jahr Partner und dann ist so, stellt sich die Frage, bleibt man oder geht man? Und da ist so ein Sweet Spot eigentlich nochmal zu wechseln. Und dann hatte die DZ-Bank gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann dachte ich, ja.
Und was ist für Sie die stärkste Motivation, für den genossenschaftlichen Verbund zu arbeiten?
Die genossenschaftlichen Werte sind etwas, was ein unfassbar angenehmes Arbeitsumfeld schafft, zusammen mit wahnsinnig vielen Potenzialen. Was meine ich damit? Wir legen ja großen Wert auf Partnerschaftlichkeit. Und dieses gemeinsam schaffen wir mehr als der Einzelne ist etwas, was nicht so dahingesagt wird, sondern was wirklich ernst genommen wird. Und das sieht man, wie wir miteinander umgehen, also so auf der Kulturseite. Das sieht man aber auch, wie wir Investitionsentscheidungen treffen. Dadurch, dass wir nicht so kurzfristig denken, ist es uns ermöglicht, große Investitionen zu tätigen, die sich vielleicht nicht in den ersten 2 Jahren rentiert. Wir haben ja zum Beispiel den kompletten Zahlungsverkehr wieder nach Hause geholt, also Insourcing betrieben, was alle anderen wahrscheinlich nicht machen würden. Aber weil wir langfristig denken und so ein bisschen Spielraum an der einen oder anderen Stelle haben, können wir so etwas tun, was uns nach vorne gerichtet viel besser aufstellen lässt. Und das ist einfach etwas, was schön ist, was aber auch trotzdem wahnsinnig viel Potenzial bietet für Wachstum und Gestaltungsmöglichkeit.
Also diese Werte spürt man auch noch in einem solch großen Konzern.
Auf jeden Fall. Unsere wichtigsten Kunden und Eigentümer sind die Volks- und Raiffeisenbanken. Zusammen mit der Geschäftsbank, die wir ja selber sind. Wir sind ja eine große Geschäftsbank. Aber wir können, und deswegen sind das auch unsere spezielle Proposition, die wir in Richtung unserer Firmenkunden haben. Dieses Genossenschaftliche bringen wir ja auch damit in die Kundenbeziehung. Also wir sind die Partner, die an der Seite stehen, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut aussieht.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Deshalb immer meine Frage, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Wenn ich bei uns so die neuen jungen Kolleginnen und Kollegen begrüße, sage ich immer, eure einzige Aufgabe, und da nehme ich euch aber auch in die Pflicht, ist es, Fragen zu stellen. Seid neugierig. Fragt, fordert das auch ein. Wenn ihr nicht fragt, gehe ich davon aus, dass ihr alles wisst. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist also Flexibilität, dieses auch Sachen nicht zu ernst nehmen, einfach mal machen und nicht gleich in die nächsten 50 Jahre denken. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist Leidenschaft finden. Leidenschaft finden im Sinne von für etwas brennen. Wo man jeden Morgen mit einem großen Lächeln aufwacht und sich darauf freut, das anzugehen. Das macht das Leben einfach so viel schöner. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wenn man Spaß bei der Arbeit hat, man einfach viel besser ist.
Schlussfrage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über Veränderung, über Transformation gesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation, Mut zur Veränderung und Weitsicht für die Zukunft.
Dann, liebe Frau Dr. Jabrock, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften.
Man danke.
Er geht auch hoch.
So gut. Er geht auch hoch.
Denn sonst würden Sie ja nicht brennen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe meine Leidenschaft gefunden.
Wie das der Fall ist. Ich darf Ihnen alles Gute wünschen, für Sie persönlich, für das Unternehmen natürlich auch. Und würde mich freuen, irgendwann, weil das ja Zukunftsthemen sind, über ein Update. Aber für heute vielen Dank.
Ich danke.